Antenne Brandenburg Boulevard mit Olaf Kosert.
Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen an diesem Sonntag. Willkommen zum ersten Boulevard im neuen Jahr. Unser prominenter Gast heute ist eine Schauspielerin. Sie ist Theaterstar und Tatortkommissarin alias Clara Blum aus Konstanz und hat eine ganz besondere Beziehung zu Pippi Langstrumpf. Aber dazu kommen wir später. Herzlich willkommen, Eva Mattes.
Hallo, guten Morgen.
Gesundes neues Jahr erstmal.
Ja, Ihnen auch.
Dankeschön. Haben Sie sich irgendwas vorgenommen fürs Jahr 2012?
Ich habe mir wie immer vorgenommen, etwas mehr Pausen einzulegen zwischen diesen rasenden Arbeitsphasen.
Fühlen Sie sich ein bisschen überarbeitet gerade?
Ja, aber das tue ich eigentlich fast immer. Das ist mein Leben.
Also mehr Pause, mehr Urlaub, mehr Luft holen.
Ja, also ich habe gedacht, vielleicht funktioniert es, wenn ich einfach zwischendurch öfter mal und wenn es nur 3 Tage sind, einfach weg, raus in den Wald oder sonst wohin oder mal 2 Wochen in die Sonne.
Frau Mattes, Sie haben im vergangenen September ein Buch über Ihr Leben veröffentlicht. Wir können nicht alle wie Bertha sein. Und dieses Buch hat die unglaublichsten ersten 3 Sätze, die man sich für eine Autobiografie vorstellen kann. Möchten Sie uns die vorlesen?
Ja, das kann ich gerne machen. Mein Vater fand mich hässlich, als ich auf die Welt kam. Ich war ganz gelb und hatte an jedem Auge nur 3 Wimpern. Die Hebamme, die unter Depressionen litt, hängte sich nach meiner Geburt auf.
Man liest diese 3 Sätze und denkt, das kann nicht wahr sein. Was war das denn für ein Einstand für Sie?
Ja, dafür kann ich ja nun gar nichts.
Überhaupt nicht, aber hatte das irgendwas mit Ihnen zu tun, dass sich die Hebamme das Leben nahm?
Nein, natürlich gar nicht. Das hatte wirklich gar nichts mit mir zu tun. Das ist nur so, dass meine Mutter das immer genau in der Reihenfolge mir erzählt hat.
Und ist das irgendwann mal rausgekommen, was da los war bei dieser Frau?
Nein, sie wusste das auch nicht genau. Sie wusste nur, also meine Mutter hat dann immer, ich habe gesagt, ja, aber warum hat die sich umgebracht? Und dann hat sie gesagt, die war wohl schwer depressiv oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob da irgendwas mit dem Krieg noch, das weiß ich nicht, aber zumindest habe ich es vergessen.
Ebenfalls ja nicht besonders anheimelnd, der Umstand, dass Ihr Vater von Ihnen sagte, Sie seien kein hübsches Kind. Hat sich das revidiert später?
Ja, natürlich. Also ich kann es mir heute nicht mehr vorstellen, aber vielleicht gab es früher öfter Väter, die einfach so einen kleinen Säugling nicht schön empfinden. Die kommen ja auch zerquetscht raus und da hat er das halt so gesagt. Und später haben sie dann auch irgendwie gesagt, ich sah aus wie Chruschtschow, weil ich so einen runden Schädel hatte und so mongolisch und mit so, großen Augen und so ein knallrunder Kopf.
Das stimmt, der war ein Babyface, der Chruschtschow. Ja. Ne? Ja. Ihre Eltern waren beide Stars, kann man so sagen. Willi Mattes, berühmter Komponist, und ihre Mutter Margit Simo war eine berühmte Tänzerin und Schauspielerin und hat auch gesungen. Wir haben ein kleines Stückchen von ihr da. Wir hören uns das mal an. Margit Simo hier aus dem Jahr 1943.
Bis ich es doch einmal verlieh.
Die Stimme von Margit Simo, der Mutter von Eva Mattes. Frau Mattes, Ihre Mutter war ein großer Revue-Star, ne, in Berlin.
Ja, die ist aufgetreten mit ihrem Bruder zusammen. Die waren ein Tanzpaar und die haben so Bühnentangos hingelegt, die wirklich unglaublich gewesen sein müssen. Also er hat sie in die Luft geschmissen und sie ist dann irgendwo im Spagat gelandet mit den schönsten Kleidern und sah wunderschön aus und hat wirklich toll getanzt. Wirklich richtig ganz toll.
Ihre Mutter war es dann ja auch, die sie zur Schauspielerei gebracht hat, die sie immer unterstützt hat. Und sie haben auch ein eher altmodisches, aber sehr schönes Hobby ihrer Mutter übernommen. Was das ist, das besprechen wir gleich. Frau Mattes, Weihnachten ist zwar schon vorbei, aber ich finde, für ein Geschenk braucht es keinen größeren Anlass. Ich habe Ihnen eine Kleinigkeit mitgebracht, wenn Sie das mal bitte auspacken möchten.
Pack ich mal aus. Ui, ist sogar eingepackt mit Schleife. Und Streifenpapier.
Ja, das soll ja ein bisschen spannend sein.
Was das wohl ist, kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Ein paar Strümpfe? Nein.
Ein paar Strümpfe? Ich würde noch keine Strümpfe schenken.
Ui. Nein! Naja, es ist aber doch Stoff, ne?
Es ist Stoff.
Es ist eine Schürze zum Besticken. Oh, wie schön.
Ich bin begeistert. Ich habe gelesen, Sie sind ein Stickfan.
Ja. Ich sticke gerne. Das habe ich übrigens auch von meiner Mutter.
Wirklich?
Ja, meine Mutter hat schon als 10-Jährige Altardecken für die Kirche bestickt. also eine wirklich große Ehre, und wurde, weil sie überhaupt nicht stricken konnte, wurde sie vom Stricken befreit, weil sie so toll Altardecken sticken konnte, wirklich wunderschön gestickt hat. Und irgendwie habe ich das wohl auch von ihr. Sie hat mir das sehr früh beigebracht und ich habe manchmal so eine, das ist irgendwie die Bewegung oder dieses, wenn die Nadel da so durchzieht, das ist wie so ein Bedürfnis. Und ich mache das auch mit Papier. Ich sticke auf Papier, weil da ist das Geräusch dazu noch so anders. Und ich muss noch mehr aufpassen, dass diese, also ich meine, wenn ich mit der Nadel durch so ein Papier steche, muss ich ja sehr aufpassen, dass das nicht reißt. Dieses kleine Loch, was dann entsteht und der Faden dann da durchzieht und so.
Als ich gelesen habe, dass Sie sticken, dachte ich mir, heute kann ich mir das bei Ihnen ganz gut vorstellen, weil Sie auch was Mütterliches und sehr Entspanntes haben. Aber als junge Frau waren Sie da nicht eine junge Wilde?
Ja, natürlich. Da habe ich auch noch nicht gestickt. Also ich habe als Kind gestickt und dann habe ich eine Zeit lang eine Pause gemacht und dann habe ich es irgendwann wiederentdeckt.
Warum ich das mit dem Sticken nicht so zusammenbringe, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass Sie mit einigen Ihrer Stücke und Filme durchaus Skandale ausgelöst haben. 1970 schon in OK, da spielen Sie eine junge Vietnamesin, die von 5 Soldaten vergewaltigt und ermordet wird. Wegen dieses Films wurde die Berlinale abgebrochen. Warum war das so ein Skandal damals?
Das war ein politischer Skandal. Es war ja noch Vietnamkrieg und das war ein Anti-Vietnam, ein Antikriegsfilm. Und der Jurypräsident, der Amerikaner George Stevens, fühlte sich angegriffen in seiner Ehre als Amerikaner und hat gefordert, dass der Film rausgeht aus dem Festival. Und dann haben sich alle anderen Filmemacher mit unserem Film solidarisiert und sind auch gegangen. Und deswegen gab es keine Preise. Filme wurden zwar noch gezeigt, aber es gab keine Preise und es gab nur noch Diskussionen und es gab quasi kein Festival mehr.
Das war damals noch möglich, dass eine Berlinale abgebrochen wird wegen eines kontroversen Films. Das kann man sich heute eigentlich gar nicht mehr so richtig vorstellen, oder?
Schwer, aber ja. Wer weiß.
Weniger verstörend ist Ihr Auftritt in den legendären Pippi Langstrumpf-Filmen in der schwedischen Fernsehserie aus den 70ern. Welche Rolle Eva Mattes da gespielt hat, das wird Sie genauso überraschen wie mich. Frau Mattes, als ich Ihre Autobiografie gelesen habe, war ich von einem Detail völlig überrascht. Das wusste ich überhaupt nicht. Sie waren Ende der 60er die Synchronstimme von Pippi Langstrumpf in der berühmten Fernsehserie. Und so klang das damals.
Ich heiße Pippi Langstrumpf. Und wer seid ihr?
Ich heiße Tommy.
Und ich Annika.
Sag mal, Pippi, warum schläfst du eigentlich mit den Füßen auf dem Kopfkissen?
Das kann ich dir sagen. In Ägypten, da liegen alle Leute mit den Füßen auf dem Kopfkissen und mit dem Kopf am Fußende. Und die schlafen so fest, dass sie morgens mehr als 10 Wecker brauchen, um wach zu werden.
Können Sie sich noch an die Szene erinnern?
Ja.
Das war die erste Szene, glaube ich, von Pippi in der Fernsehserie.
Ja?
Ja.
Also das weiß ich jetzt nicht mehr so genau, aber ja, ich kann mich schon noch gut an die Zeit erinnern.
Wie sind Sie zu Pippi geworden?
Ich habe damals schon sehr viel synchronisiert. Ich hatte auch den kleinen jungen Timmy Martin in Lassie synchronisiert. Das war sozusagen mein erstes Synchron. 250 Folgen Lassie. Da kriegt man schon eine ganz schöne Routine. Ja, und dann kam Pippi Langstrumpf. Wir haben erst den Kinofilm synchronisiert und da habe ich ja den Tommy gesprochen im Kinofilm. Und die Schauspielerin Andrea Larange hat die Pippi gesprochen. Und dann für die Serie haben sie mich als Pippi genommen. Wahrscheinlich, weil ich durchhaltefähiger war und mir die Schule nicht so wichtig war.
Sie haben schon damals, als junges Mädchen, Sie haben ja mit 12 schon angefangen zu arbeiten, eigentlich auch mit dem Geld, das Sie verdient haben, die Familie unterstützt, ne?
Ja. Ja.
Was waren das denn für Rollen, die Sie in diesem jungen Alter gespielt haben?
Ich habe angefangen am Theater, da war ich 12 in München, in der kleinen Komödie. Dr. Metio Pretorius hieß das Stück. Karl-Heinz Schroth führte Regie und spielte auch die Hauptrolle. Und die suchten ein kleines 6-jähriges Mädchen. Ich war 12, die kannten mich, weil meine Mutter vorher gespielt hat in einem Stück. Und da bin ich mal mitgegangen und wurde auch gefragt, ja, was willst du denn mal werden, eine Schauspielerin und so. Und dann haben die sich erinnert an mich. Und da bin ich dahin und hab ein bisschen was erzählt und bin so hin und her gegangen. Und dann hat er mich gleich genommen, der Karl-Heinz Schroth. Und dann habe ich da gespielt. Und dann habe ich viele Fernsehsachen gemacht, so kleineres, größeres Vorabendprogramm und so weiter. Und dann kam Michael Verhoeven, als ich 15 war, mit Okay.
Sie beschreiben ganz schön in diesem Buch über Ihr Leben, wie Sie von dem Geld mit Ihrer Mutter dann ab und zu auch mal in eine Konditorei gegangen sind und Japan-Torte bestellt haben. Was war das für eine Torte? Die gibt's ja. Ich habe mal gegoogelt, es gibt sie zwar noch, aber nur in Japan.
Ach so.
Jetzt müssen Sie erst mal sagen, was das für eine Torte war, dann kann ich Ihnen vielleicht bestätigen, ob es die noch gibt.
Ob es die noch gibt. Also, weil in München gibt's die nicht mehr. Die Theatiner Café, dieses Café hat zugemacht und die Japan-Torte ist verschwunden. und das Rezept wurde nie preisgegeben. Also es ist eine Torte, die hat einen Baiserboden. Da ist kein Teig dabei. Ein Baiserboden und dann ist eigentlich so eine Sahnecreme und die ist aber halb gefroren. Und in dieser Sahnecreme sind dann auch so leichte kleine Baiserstückchen gewesen. Und oben waren dann Schokostreusel und ich weiß nicht was noch alles. Und es war halt so eine, so halb gekühlt.
Also ich fürchte, das stimmt nicht mit meinen Rechercheergebnissen überein. Bei mir war das zwar auch eine halbgefrorene Torte, aber mit Mokka-Füllung und Biskuitboden. Aber ich schicke Ihnen einfach mal den Internetlink.
Ja. Ich habe ja einen Freund, der lebt in Tokio.
Ach so, na,
den
da
kann ich
dann
mal hinschicken und sagen, koste mal.
Locker mal eine
und
Portion
schicken
lassen.
Bring mir mal das nächste Mal mit oder so. Ja, diese Torte war einfach sensationell.
Keimzeit klingeln sich durch den Sonntagvormittag hier bei Antenne Brandenburg. Mit dem Boulevard. Unser erster Gast des neuen Jahres ist Eva Mattes, Schauspielerin, zweifache Mutter. Sie hat einen Sohn und eine Tochter, lebt mit ihrem Lebensgefährten in Berlin-Kreuzberg. Frau Mattes, seit 2002 ermitteln Sie als Tatortkommissarin Clara Blum in Konstanz am Bodensee. Wie würden Sie Clara Blum beschreiben? Was ist das für eine Frau?
Also die ist, wie man so sagt, ganz bodenständig und auf der Erde. Und ich glaube, die ist sehr engagiert natürlich in ihrem Beruf und die ist den Menschen irgendwie nah. Die Menschen haben dort mehr Kontakt zueinander. Auch wenn ich jetzt durch Konstanz gehe, dann ist das auch so. Da kennt mich wirklich jeder. Und die begrüßen mich dann auch oder die lächeln mir zu, winken so aus den Schaufenstern. Die Polizei sowieso ja. auch. Und so, und da duzt man sich auch schnell. Und also sie ist hier auch jemand, die sehr genau weiß, die Spanne zwischen Opfer und Mörder ist gar nicht so groß. Also man kann sehr schnell abrutschen im Leben. Das kann irgendwie ganz fix gehen. Und da, das ist ihr immer bewusst.
Es gibt eine Szene, eine ganz kurze Szene, die beschreibt, glaube ich, ganz gut den Charakter der Clara Blum. Wir hören uns diese kurze Szene an. Sie als Kommissarin Clara Blum im Auto an einem Wintermorgen unterwegs zu einem Tatort. Es fährt ihr Kompagnon Sebastian Betzel alias Kriminalkommissar Kai Perlmann und sie sind so ein bisschen unleidig wegen seines Fahrstils.
Sag mal, kannst du hier nicht ein bisschen langsamer fahren?
Das ist das erste Mal, dass Sie sich über meine Fahrweise aufregen. Schlecht geschlafen?
Es ist Winter, die Straßen sind glatt und hier ist 60.
Ist aber ein Notfall.
Wenn du das so siehst, dann musst du das Blaulicht aufs Dach setzen.
Sie kann gut argumentieren, auf jeden Fall. Als Sie Clara Blum gerade beschrieben haben, hatte ich das Gefühl, Sie beschreiben sich eigentlich selbst.
Ja, da ist schon was dran. Also ich habe halt mir überlegt, ich wollte wenn ich eine Kommissarin spiele, wollte ich sie nicht verfremden. Also ich wollte nicht, dass sie hinkt oder schielt oder irgendwie ganz anders ist als ich. Und das wollte auch der Sender, glaube ich, nicht. Also ich habe am Anfang versucht, irgendwas einzuführen, dass sie ein bisschen chaotisch ist. Aber das, da haben die dann gesagt, nee, das ist die nicht. Und das soll die auch nicht sein. Die wollten schon, dass sie das erfüllt, was ich auch mitbringe. Ausgegangen bin ich eigentlich von einer Gorilla-Frau, ja, die durch den Urwald geht und auf ihre Schützlinge aufpasst und das alles so irgendwie im Griff hat und so mit ihrer großen Stärke, aber Weichheit da durchgeht und halt dann aber auch richtig zuschlagen kann, wenn es sein muss. Also verteidigen, kämpfen.
Das ist ein schönes Bild, die Gorilla-Frau. Ja. Wann gibt es den nächsten Tatort mit Ihnen? Wissen Sie das zufällig?
Am 29. Januar.
Dürfen Sie ganz kurz sagen, worum es geht?
Es geht um Schmuggler, die halt ja über die Grenze Geld schmuggeln. Wir sind ja da gleich bei der Schweiz, Kreuzlingen, Konstanz. Und da passiert so einiges.
Eva Mattes als Clara Blum, also das nächste Mal im Tatort am 29. Januar im Ersten. In Hamburg am Theater spielte sie Shakespeare. Mit Fassbinder drehte sie Die bitteren Tränen der Petra von Kant. Und am 29. Januar ist sie wieder als Kommissarin Clara Blum im Tatort zu sehen. Frau Mattes, Sie haben privat mal ganz was Spannendes gemacht, und zwar eine Rückführung. Sie haben herausgefunden, was Sie in einem früheren Leben gemacht haben.
Was Sie alles wissen von mir?
Das steht doch alles in Ihrem Buch.
Ach so.
Ja. Ich habe es gelesen, Eva Mattes, wir können nicht alle wie Bertha sein.
Da drin?
Oder habe ich es in der Zeitung gelesen? Ich glaube, ich habe es in der Zeitung gelesen.
Ich glaube, Sie haben es in der Zeitung gelesen, genau.
Erzählen Sie es uns trotzdem?
Ja. Was soll ich sagen, was das ist, eine Rückführung?
Was Sie gemacht haben da und was dabei rausgekommen ist.
Also ich habe das deswegen gemacht, weil ich eine Knallphobie habe.
Ach so, man darf nicht in ihrer Gegenwart schießen mit Pistolen.
Genau.
Das, was man ja sowieso selten macht, aber es, auch Gewitter bringt
ihnen gar
nichts.
Nee, man darf auch nicht mit aufgeblasenen Luftballons daherkommen oder so. Hallo, Überraschung. Wäre entsetzlich, ja. Also da, ich muss die Straße wechseln, wenn mir Kinder mit Luftballons entgegenkommen. Also alles, was nur im entferntesten einen Knall beinhaltet, ist für mich nicht möglich. Sektkorken auch nicht. So, und ich wollte mal rausfinden, was das ist, weil das offensichtlich ein schweres Trauma ist und ich kann mich nicht erinnern. Und dann habe ich diese Rückführung gemacht. Und da wird man in so einen Zustand versetzt, der ein bisschen wie Meditation ist, wo man ja auch sehr einfach konzentriert nach innen geht und aber noch ein bisschen vertieft, also so leichte Hypnose. Aber du bist trotzdem auch voll da. Es ist so ein seltsamer Zustand von Wegsein, aber doch auch Dasein. Und dann wird man so geleitet, such dir eine Landschaft, hat er gesagt. Und dann habe ich zuerst, war ich irgendwie so in den Alpen und so vorbayerische Landschaft. Und habe ich gedacht, nee, ist ja ganz falsch, passt ja gar nicht. Und dann war ich in der Steppe. Mhm. Also Mongolei und so, wo ich schon als Kind dachte, da komme ich her. Und da waren überall so kleine gelbe Blümchen und so eben Steppe, weite, weite Steppe. Und dann war ich auch schon bei den Hunnen. Und dann war ich mitten im Reitervolk und bin geritten und habe die Feuerkeulen in die Dörfer geschmissen und fand's ganz großartig.
Sie waren eine Hunnenkämpferin.
Ich war eine Hunnenkämpferin oder wahrscheinlich ein Hunnenkämpfer.
Ja.
Also ein Mann.
Ein Mann.
Ein Mann. Und das fand ich auch irgendwie interessant, weil ich das als Kind ja auch schon immer dachte, weil ich habe mich mit den Hunnen sehr stark identifiziert. Als ich gehört habe, was das für ein Reitervolk war und wie wild die waren und so, habe nie daran gedacht, dass die ja viele Menschen getötet und umgebracht haben und so. Das war mir eigentlich nie, auch in dieser Rückführung hatte ich großen Spaß am Morden. Das fand ich sehr spannend, weil man ja immer denkt, man ist immer nur Opfer. Aber gut, vorausgesetzt, das ist wahr oder könnte wahr sein, dann waren wir auf jeden Fall auch Täter.
Dann müssen wir ja jetzt nicht mehr analysieren, warum Sie beim Tatort zugesagt haben. Sie wollten auch mal auf der richtigen Seite stehen, auf der guten Seite. Mit 12 stand sie das erste Mal auf der Bühne, mit 13 hat sie Pippi Langstrumpf synchronisiert, mit 15 spielte sie in Michael Verhoevens Skandalfilm Okay eine junge Vietnamesin, die von 5 Soldaten vergewaltigt wird. 1970 war das. Frau Mattes, in Ihrer Autobiografie vom letzten September haben Sie einige Dinge zum ersten Mal öffentlich preisgegeben, zum Beispiel in welche Kollegen Sie alles verliebt waren, in Michael Verhoeven oder auch die Schauspielerin Hanna Schigula. Wie haben die auf die Offenbarungen reagiert?
Jetzt, auf die jetzige Offenbarung?
Ja, in diesem Buch.
Na, Michael Verhoeven hat mir einen Brief geschrieben, ganz zauberhaft, und hat gesagt, aber Eva, wir waren doch alle in dich verliebt, du warst doch unser aller Darling.
Das stimmt insofern auch, als dass ja Michael Verhoeven damals schon mit Senta Berger liiert war, die damals ein großer Star war und die Sie auch damals kennengelernt haben,
ja,
die
genau.
Sich so ein bisschen um Sie gekümmert hat.
Ja, und ich wahnsinnig bewundert und verehrt habe. Also ich war geradezu ehrfürchtigst, ja. Und ich war ja 15, ich war natürlich schwärmerisch verliebt und das war ich andauernd.
Ja.
Und das war ich dann auch in Paul McCartney oder wie sie alle hießen, ja, Alain Delon. Aber auch in jeden Mann, der mir begegnete und die richtigen Schuhe anhatte.
Die richtigen Schuhe?
Ja, die mussten rund sein. Spitze Nasenschuhe. Wenn ich guckte immer zuerst auf die Schuhe. Wohlgemerkt im Alter von 14, 15. Und wenn die Schuhe spitz waren, dann guckte ich gar nicht erst mal hoch.
Ach so, und woran liegt das? War Ihnen das so aggressiv? Oder?
Das war der Geschmack damals.
Ja.
Man trug runde Schuhe. Finde ich auch heute noch schöner, ehrlich gesagt. Aber ich bin dem Runden ja auch sowieso irgendwie zugeneigt.
Naja, Sie haben Ihren Körper eigentlich nie versteckt. Sie standen auch bei Rainer Werner Fassbinder im Film Wildwechsel nackt vor der Kamera. 1972 war das. Auch einer dieser Skandalfilme. Waren Sie auch in Fassbinder verliebt?
Nein.
Nee.
Nein. In Fassbinder war ich nicht verliebt. Ich war in Harry Bär verliebt, in meinen Partner.
Das habe ich gelesen,
ja.
Der aber eher an Männern interessiert war.
Ja,
und Fassbinder
auch.
Sagte auch, also pass mal auf, Freundchen, mach
dich
da nicht mit.
Keine heterosexuelle Beziehung an.
Weil er war schon an ihn interessiert.
Ja,
damals.
Er war ganz, ganz süß zu mir, ganz zauberhaft.
Warum hat der deutsche Film eigentlich dem Rainer Werner Fassbinder so viel zu verdanken? Und warum ist heute keiner mehr so wie er?
Fassbinder hat einfach gearbeitet wie ein Berserker. Der hat Filme in Riesenfilmen in 3 Wochen gemacht oder manche an einem Wochenende. Es war so eine Produktionsmaschine und der hat halt auch immer sehr stark auf das Leben reagiert, also auf die Zeit reagiert, in der er war. Kaum ist irgendwas passiert, hat er schon einen Film drüber gemacht. Das war es vielleicht, was ihn ausmacht und was sozusagen alle anderen um ihn herum, also die ganze Filmbranche, irgendwie lebendig hielt und wach erhielt. Und das gibt's heute nicht mehr, so ein Vorgänger sozusagen.
Rainer Werner Fassbinder, Sie haben ja nicht nur mit ihm gedreht, sondern Sie haben ihn auch mal selbst gespielt in dem Film Einen Mann namens Eva. Frau Mattes, wie oft ist es Ihnen schon passiert, dass Sie eine Rolle gespielt haben und die plötzlich nicht mehr abstreifen konnten? Gab es solche Momente?
Ja, das gab es. Das gab es zum Beispiel bei Ein Mann wie Eva.
Als Sie Rainer Werner Fassbinder gespielt haben?
Genau.
Warum konnten Sie diese Rolle Ihnen dann nicht mehr abstreifen?
Naja, ich habe mich da schon sehr reingearbeitet, weil ich habe ja einen Mann gespielt und nicht nur einen Mann, sondern eben Fassbinder. Und ich habe mich schon sehr mit seiner, ja, Psyche, natürlich mit seiner weiblichen Seite und auch mit seinem Körper beschäftigt, logischerweise. Also ich bin gegangen wie er oder versucht zu gehen wie er und habe mir halt auch vorgestellt, wie das ist, ein Mann zu sein, auch in der Liebe. Auch in der körperlichen Liebe musste ich ja auch spielen. Und ich habe zugenommen extra nochmal für diesen Film. Also so 5-6 Kilo habe ich auf jeden Fall zugenommen. Und als der dann zu Ende war, der Film, dann war ich zu Hause, stand vor dem Spiegel und habe mir ein Kleid angezogen und dachte, und wer ist das jetzt? Kenne ich nicht. Will ich auch gar nicht kennen. Also es war wirklich
so schlimm, was?
Es war wirklich hart, ja. Es war wirklich schlimm. Ich bin dann nach Italien gefahren mit meiner Tochter und meinem besten Freund. Und da ging es auch nicht besser. Dann fiel mir ein Pinienzapfen auf die Brust von ganz weit oben in einem Café. Und also gerade als wir überlegten, was machen wir denn jetzt? Und dann dachte ich, okay, das ist ein klarer Rausschmiss. Wir fahren sofort nach Hause.
Ja.
Und dann bin ich auf meinem Küchensofa gesessen. Meine Tochter hat ganz friedlich gespielt. Und dann nach 3 Wochen war ich dann wieder.
Mit sich selbst im Reinen.
Mit mir selbst im Reinen und hieß Eva und alles war gut.
Wobei Sie ja selber mal von sich gesagt haben, ich bin eigentlich ein Macho.
Ja, schon, aber...
Wie haben Sie das gemeint?
Ja, ich weiß
Pfeifen
auch nicht
Sie
genau.
den Männern hinterher?
Ich schaue den Männern hinterher. Ich schaue aber durchaus auch Frauen hinterher. Das tue ich aber wiederum, glaube ich, mit einem eher männlichen Blick.
Inwiefern? Sie gucken eher auf den Hintern, oder? Was ist der männliche Blick?
Naja, ja, ich gucke auf den Hintern, das stimmt schon. Ich weiß aber jetzt nicht, ob das der männliche Blick ist, aber,
so.
Aber es ist jedenfalls, ich gucke nicht... Wie soll ich denn das sagen? Also ich würde gerne auch durchaus Frauen lieben, aber dann würde ich gerne Mann sein. So kann ich sagen. Also ich würde gerne switchen können, je nach Belieben.
Sie sind Schauspielerin, in gewissem Rahmen können Sie das ja.
Ja, natürlich.
Das ist Ihr Privileg.
Das ist ja das Tolle. Ja. Ich glaube, deswegen bin ich Schauspielerin, weil ich so gerne in anderen Leben rumstochere oder lebe. Das genieße.
Wir sind fast am Ende der Sendung, deshalb möchte ich mit Ihnen unbedingt noch über ein Talent sprechen, über das wir noch gar nicht geredet haben. Frau Mattes, Sie singen auch.
Ja.
Und sehr gern und auch öffentlich. Sie haben im Jahr 2006 eine CD herausgebracht, Language of Love, die Sprache der Liebe, mit großen bekannten Songs wie My Funny Valentine oder Besame Mucho. Wann sind Sie wieder unterwegs, singend, mit Ihren Liederabenden?
In diesem Jahr wird es wahrscheinlich ein bisschen spärlich werden, weil sehr viele andere Projekte da sind. Ich war im letzten Jahr eine ganze Weile unterwegs mit einem Abend, den es übrigens auch auf CD gibt, der heißt Und über uns der Himmel. Ein Abend über die Emigration, über Berlin in den 20er Jahren während des Krieges und nach dem Krieg im Blick all der großen bekannten Dichter des vorigen Jahrhunderts und Komponisten mit jiddischen Liedern, mit Liedern von Kurt Bois, also fröhliches, lustiges, von Heine bis Biermann. Mal sehen, also bis jetzt habe ich noch keine festen Liederabendtermine, aber ich höre sicherlich nicht auf damit.
Wie sieht's mit Theaterengagements aus? Sie spielen ja im Augenblick am Resi, am Münchner Residenztheater und auch am St. Pauli Theater in Hamburg. Arsen und Spitzenhäubchen.
Wir spielen noch bis 15.
Bis 15. Januar noch.
Januar, jeden Abend.
Ja.
Und dann gehe ich auf Lesereise mit meinem Buch.
Mit dem tollen Buch Wir können nicht alle wie Bertha sein.
Genau.
Von dem wir nicht mal ein Zehntel jetzt ansprechen konnten. Da stehen noch mindestens 78 andere tolle Geschichten drin. Und Sie haben gerade gesagt, es gibt noch viele andere Projekte. Dürfen Sie da was verraten?
Naja, auf jeden Fall 2 Tatorte. Der 1. April, Mai und der 2. im späten Herbst.
Und am 29. Januar läuft ja der
erste
für dieses Jahr.
Genau. Und dann gibt es ein Kinoprojekt. Über das möchte ich aber noch nicht sprechen, weil es noch nicht, also ich glaube, ich gehe eigentlich fest davon aus, dass es sein wird. Und das ist ganz spannend. Das ist wieder mal so eine Rolle, wo ich mich so richtig in was reinkriechen darf, ja, sowas reinversetzen darf oder halt so jemand ganz anderes bin. Und das reizt mich ja immer sehr.
Da haben Sie uns jetzt ein bisschen angeheizt. Werden wir das weiter verfolgen?
Ja.
Eigentlich könnten Sie schon in Rente sein, weil Sie schon seit 45 Jahren Schauspieler und Ihr Geld verdienen, und zwar seit Sie 12 sind. Ich wäre sehr dafür, dass Sie noch ein paar Jahre mit der Pensionierung warten und wir noch ein bisschen was von Ihnen zu sehen bekommen. Vielen Dank, dass Sie heute hier waren.
Ich danke auch. Es war mir ein Vergnügen.
Eva Mattes war bei uns. Alles Gute weiterhin.